3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum aktuellen Thema, das ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Denn ich habe innerhalb der letzten Jahre festgestellt, dass es in meinem Leben drei elementar krasse sogenannte Mindfucks gibt, bei dem ich im Nachgang einfach feststellen musste, wie habe ich in diesen Bereichen einfach völlig falsch gedacht und vor allem, wie haben gewisse Systeme meine Glaubenssätze so krass manipuliert, dass ich eben zu drei elementar wichtigen Grundthemen eine komplett andere Sichtweise, basierend übrigens auf Fakten, habe, die ich dir heute gerne mit hier auf den Weg geben möchte, natürlich auch mit der Intention, dass du genau darüber auch mal nachdenken solltest, um für dich dann entsprechende Schlüsse zu ziehen. Soweit das Intro für heute und ich schlage vor, dass wir jetzt direkt in den Content einsteigen.
Good morning, this is your wake-up call.
Bevor wir loslegen, möchte ich natürlich erstmal eine Grundbasis für das Wort, was ich hier benutze, nämlich der Begriff Mindfuck. Normalerweise nutze ich keine Schimpfwörter, wobei ich das gar nicht so betrachte, aber lass uns da gerne mal einsteigen und was mit diesem Begriff überhaupt gemeint ist. Und zwar wird dieser Begriff oft umgangssprachlich mittlerweile verwendet, um eben eine bestimmte Situation oder Information zu beschreiben, die eben so überraschend ist, dass sie einem buchstäblich den Kopf verdreht. So steht es zumindest auf Wikipedia. Das bedeutet im Kontext, es handelt sich oftmals um ein Konzept oder um ein Erlebnis, das unsere übliche Denkweise oder Erwartungen eben stark herausfordert und das uns dadurch mental, oder vielleicht sogar persönlich in verschiedenen Bereichen verblüffen kann. Und der Kernpunkt ist, dass eine solche Erkenntnis unsere Sichtweise, unseren Blickwinkel komplett auf den Kopf stellen kann und uns dazu zwingt, über etwas in einer völlig neuen Art und Weise nachzudenken. Und hierzu verwendet man eben diesen Ausdruck auch oft, um die Intensität einer Erfahrung zu betonen, die einen stark zum Nachdenken bringt und einem sogar das Gefühl gibt, das eigene Verständnis der Realität überdenken zu müssen. Soweit erstmal die Einleitung zu diesem Thema und beginnen möchte ich gerne mit Folgendem. Jeder von uns wird ja in bestimmte Systeme hineingeboren. Und hierzu gerne mal ein paar Beispiele. Wenn du aus dem deutschsprachigen Raum kommst und auch dort lebst, dann wirst du ganz klassisch in ein demokratisches Rechts- und Wahlsystem hineingeboren. Du wirst auch in ein klassisches Steuersystem hineingeboren und du wirst in ein Schulsystem hineingeboren und sogar in ein Religionssystem. Und das wiederum bedeutet, dass von Geburt an uns aufgrund dieser Systeme bestimmte Glaubenssätze implementiert werden. Ich gebe dir hierzu mal ein einfaches Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Zuhörer vom religiösen Ansatz zumindest christlichen Glaubens ist. Ja, also ich persönlich beispielsweise wurde damals als römisch-katholisch geboren, Bin zur Kommunion gegangen, war regelmäßig in der Kirche, war mal eine Zeit lang Messdiener und würde heute eben auch sagen, ja, dass man irgendwie eben in diesen christlichen Glauben, egal ob jetzt katholisch oder evangelisch, dass man dadurch, ja, durch die Geburt an, über die Familie und die religiöse Zugemeinschaft dementsprechend so aufgewachsen ist. Warum erwähne ich das? Ganz einfach, weil ich hier jetzt seit 3 Jahren in einem muslimischen Land lebe und das hier genau umgekehrt ist. Das heißt, ein Großteil der Menschen, die hier leben, sind überwiegend Moslems. Und ich behaupte jetzt einfach mal, die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr groß, dass du, naja, sehr wahrscheinlich in religiösen Ansichten vielleicht einen anderen Glauben hättest, wenn deine Eltern entweder anderen Glaubens wären oder in einem Land aufgewachsen wären oder du wärst in einem Land geboren, bei dem man einen anderen Glauben hätte als wir Christen. Ob du diese Religion jetzt auslebst oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Nämlich das Grundprinzip, wir werden in Systeme hineingeboren und übernehmen dann bestimmte Glaubenssätze, Rituale, Gewohnheiten, Sichtweisen, Blickwinkel und so weiter. So, steigen wir jetzt mal in das Thema ein und mein Mindfuck Nummer 1 war gewesen, dass ich jahrelang geglaubt habe, die Demokratie ist die beste Regierungsform zwecks Freiheit und Wahlsystem. Was genau meine ich damit? Lass uns mal vorne anfangen. Schauen wir uns erst einmal die Definition der Demokratie, des Wortes, an. Die meisten können das gar nicht richtig beschreiben. Also, hier kommt die Definition, nämlich es handelt sich hierbei um eine Regierungsform, bei der die Macht und die Führung des Staates auf dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung beruht. Das bedeutet, das zentrale Merkmal der Demokratie ist, dass die Bürger und die Bürgerinnen über Mechanismen der direkten oder repräsentativen indirekten Wahl an der politischen Entscheidungsfindung aktiv beteiligt sind. Das bedeutet, in einer Demokratie haben die Bürger das Recht, ihre Regierenden Politiker zu wählen und in gewissen Abständen neu zu wählen, beziehungsweise die Gewählten auch wieder abzuwählen. So, das erstmal als Begriff vom Prinzip her. Wo kommt dieser Begriff der Demokratie überhaupt her? Also, laut Wikipedia stammt der Begriff aus dem Altgriechischen. Er setzt sich zusammen aus den Worten Demos, was Volk bedeutet, und Kratos, was Herrschaft oder Macht bedeutet. Übersetzt kann man sagen, Demokratie bedeutet wörtlich Herrschaft des Volkes. Soweit zu diesem Thema. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Deutschland an, denn hier ist es ja so, dass die Demokratie grundlegend im Grundgesetz verankert ist. Das bedeutet, das Grundgesetz bestimmt die Bundesrepublik Deutschland als einen demokratischen und sozialen Bundesstaat, so steht es zumindest in Artikel 20 des Grundgesetzes. Schauen wir uns mal an, was sind denn laut diesem Grundgesetz die wesentlichen Merkmale der Demokratie in Deutschland? Punkt Nummer 1, Volkssouveränität. Das heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dieses Volk bringt seinen Willen durch Wahlen und Abstimmung zum Ausdruck. So gut wie das funktioniert, sehen wir ja gerade innerhalb der letzten 2 Jahre. Auch das übrigens ist im Artikel 20 des Grundgesetzes Absatz 2 hinterlegt. Kommen wir zum nächsten Part, nämlich die Mehrparteiensystematik. Das heißt, in Deutschland gibt es bekannterweise verschiedene Parteiensysteme, das unterschiedliche politische Meinungen und Strömungen, so steht es hier zumindest, repräsentiert. Das fördert den demokratischen Diskurs und ermöglicht eine breite Wahlmöglichkeit für die Bürger. Auch das sehen wir gerade pro Grüne, contra AfD, egal welcher Partei du angehörst, egal wie dein Blickwinkel ist. Übrigens an dieser Stelle, ich bin in keinster Weise in irgendeiner Form zu dem, was du jetzt hier hörst, politisch in Bezug auf eine Partei pro oder contra. Genau genommen interessieren mich die Namen der Partei eigentlich wenig. Was mich interessiert ist, halten die jeweiligen Parteien ihre Versprechen und handeln sie im Interesse ihrer Bürger und Wähler? Und da hat sicherlich jeder seine eigene Meinung. Nur ganz kurz zu diesem Thema. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, nämlich die Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, die Staatsgewalt ist an die Verfassung und das Gesetz gebunden. Bedeutet, Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit sind geschützt und bilden eine wichtige Basis für den demokratischen Prozess. Wie groß die Meinungsfreiheit derzeit in Deutschland ist, das kriegst du sicherlich mit. Und das Thema Pressefreiheit, dazu kommen wir später übrigens noch. Auch das sind so Punkte, wo ich mir sagen würde, naja, muss in diesen Zeiten nicht die deutsche Nationalhymne neu geschrieben werden, weil Einigkeit, Recht und Freiheit ist vielleicht momentan nicht mehr so die Stärke von Deutschland. Machen wir weiter im nächsten Part, nämlich die sogenannte Gewaltenteilung. Was bedeutet das? Die Staatsgewalt ist in Deutschland auf mehrere Organe verteilt. Das heißt, die sogenannte legislative Gewalt, also der Bundestag und der Bundesrat, die exekutive Gewalt, also die Bundesregierung, und die judikative Gewalt, also unabhängige Gerichte. Vor kurzem wieder in der Presse kam jetzt öffentlich, in den Medien, dass sich beispielsweise unsere höchsten Politiker in regelmäßigen Abständen mit unseren höchsten Richtern unter verschlossenen Türen treffen und hier bestimmte Dinge absprechen. Ja? Auch hierzu machst du dir einfach mal deine Gedanken, denn Fazit hier: soll vom Grundgedanken der Demokratie die Gewaltenteilung so aufgebaut sein, dass eben Machtmissbrauch zu verhindern ist, um die Freiheit jedes Einzelnen zu sichern. Schau dir hierzu einfach mal bestimmte Gerichtsprozesse in Deutschland an innerhalb der letzten paar Jahre, bei denen beispielsweise ausgezeichnete Virologen wegen Volksverhetzung vor Gericht stehen und gleichzeitig, wie soll ich das ausdrücken, Männer aus anderen Ländern ohne klaren Personal- und Identifikations- oder Identitätsausweis minderjährige Kinder vergewaltigen und aufgrund eines Freispruchs für den einen oder anderen Skandal sorgen. Der Regierung an sich ist das derzeit aber vielleicht gar nicht so wichtig. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Föderalismus. Deutschland ist ein Bundesstaat, in dem die Länder eigene Rechte haben und politische Entscheidungen auch auf Landesebene treffen können. Nehmen wir mal als Beispiel Freistaat Bayern. So, diese Prinzipien sollen eigentlich die demokratische Ordnung in Deutschland sichern, gewährleisten, und zwar so, dass die Bürger aktiv am politischen Leben teilnehmen können. Das ist zumindest die Definition, so wie sie vom Grundgedanken unseres Grundgesetzes mal entworfen wurde, niedergeschrieben wurde und eben auch im Grundgesetz letztendlich steht. Wenn du dir jetzt mal anschaust, was es mit dieser demokratischen Freiheit in den letzten Jahren so auf sich hat, dann kam natürlich auch bei mir im Zuge der letzten 3 Jahre, als ich beispielsweise in die Emirate umgezogen bin, insbesondere ja auch von meinen Eltern die Frage, wie kannst du eigentlich nur in einen solch totalitären Staat umziehen? Denkst du nicht an deine Kinder? Wir leben doch hier in einer Demokratie, in Deutschland ist es doch besser und so weiter und so weiter. Und genau darauf möchte ich jetzt gerne mal eingehen. So, also, wie du weißt, lebe ich seit 3 Jahren, übrigens am 10. Mai waren es exakt genau 3 Jahre, mit meiner Familie, mit meinen Kindern hier in Dubai. So, Dubai ist eines der 7 Emirate, die zusammen die Vereinigten Arabischen Emirate bilden. Und die Regierungsform hier in den Emiraten ist eine sogenannte föderale absolute Monarchie. Das bedeutet, dass jedes Emirat von einem sogenannten Emir regiert wird und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate wird eben aus den Herrschern der einzelnen Emirate gewählt. So, wer ist hier der Herrscher von Dubai? Ganz einfach, der aktuelle Herrscher bzw. Scheich ist Mohammed bin Rashid Al Maktoum. der auch als Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate fungiert. Und er ist insbesondere deswegen bekannt dafür, für seine visionären Ansätze in der Politik und in der Wirtschaft. Einige der zentralen Werte, die diese Person vertritt und fördert und auch öffentlich immer wieder darstellt und äußert, ist beispielsweise die Innovation und die Zukunftsvision in der Entwicklung von Dubais und den gesamten Emiraten, das Thema Bildung und Wissen, also die Förderung von Bildung und das Streben nach Wissen ist auch eines seiner Kernthemen und die Nachhaltigkeit, das heißt sogenannte Umweltaspekte hier speziell im Wüstenstaat sind für ihn definitiv im Vordergrund. Und dann haben wir zum Schluss noch die wirtschaftliche Diversifikation. Das heißt, unabhängig von Öl hat er es, kann man schon sagen, vorangebracht, den Tourismus und auch Finanzdienstleistungen, Technologie, all diese Themen in einem bisher noch nie dagewesenen Beispiel für sein Land, für seine Einwohner voranzubringen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie sind denn die Vorteile für alle Einwohner und Zuwanderer hier in den Emiraten. Und hierzu gibt es verschiedene Themen. Wir haben Punkt Nummer 1, natürlich die Steuerpolitik. Ja? Das bedeutet, einer der größten Vorteile hier ist sicherlich das nicht vorhandene Einkommenssteuerthema für Einzelpersonen, was natürlich das Ganze auch sehr attraktiv macht für Fachkräfte und Geschäftsleute. Ja? Dann haben wir einen hohen Lebensstandard, das heißt die Lebensqualität hier mit der modernen Infrastruktur und zahlreiche Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Thema Sicherheit, die Emirate gelten als eines der sichersten Länder der Welt mit eines der niedrigsten Kriminalitätsraten. Wir haben extrem hohe wirtschaftliche Chancen durch die wirtschaftliche Diversifizierung und Innovationen in unterschiedlichen Sektoren und wir haben eine internationale Gemeinschaft. Das heißt, Dubai hat eine sehr diverse Bevölkerung, das heißt aus über 200 Nationalitäten besteht diese sogenannte kosmopolitische Kultur, weil eben viele Zuwanderer hier in den letzten Jahrzehnten eingewandert sind. So, natürlich gibt es auch hier Herausforderungen und Kritikpunkte in diesem Land. Immer wieder fällt das Thema Arbeitsbedingungen bestimmter Gruppen und Zuwanderer, eingeschränkte politische Freiheiten, die natürlich an der Stelle auch mal erwähnt werden müssen. Auf der anderen Seite, ziehe ich jetzt eben den Vergleich für jemanden, der in einem demokratischen System geboren ist und jetzt eben seit 3 Jahren in einer sogenannten föderalen absoluten Monarchie lebt. Und das ist so der erste Mindfuck, den ich hatte, weil ich ursprünglich davon ausgegangen bin, die Demokratie ist das beste Rechtssystem, das es gibt und man kann es im Prinzip nicht toppen. Aber ich habe jetzt exakt den direkten Vergleich und das möchte ich dir an der Stelle ganz kurz hier mal darstellen. Übrigens kann ich dir jetzt schon sagen, diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich etwas länger, denn ich bin gerade mal im ersten Bereich, wir haben schon 15 Minuten hinter uns, aber ich kann dir sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn wir steigern uns definitiv noch vom Content, um eben hier eben deinen Blickwinkel auf verschiedene Bereiche definitiv mal etwas anders zu fördern. Also jetzt zusammengefasst, wir vergleichen die ach so freie Demokratie im Vergleich zu einem Wüstenstaat, bei dem es keine Demokratie gibt. Und hier sind einfach mal so meine Blickwinkel und Direktvergleiche der letzten Jahre. Punkt Nummer 1. Wir haben in Deutschland eine komplett freie Einwanderungspolitik. Das bedeutet, man kann in Deutschland einreisen, teilweise sogar ohne Pass. Man braucht letztendlich nur behaupten, dass man politisch verfolgt ist oder Kriegsflüchtling. Du kennst die ganzen Themen. Gleichzeitig haben wir eine enorme Erhöhung der Kriminalitätsrate. Also derzeit ist sie laut dem Innenministerium und dem Polizeireport auf rekordhoch. Hinzu kommt, dass wir eine enorme Steuerveruntreuung haben. Es werden unfassbar hohe Summen, also mehrere hundert Milliarden an Steuergelder in andere Länder geschickt. Man kann fast schon sagen, verschenkt. Vor ein paar Monaten gab es einen Skandalbericht, bei dem es darum ging, dass, ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber eine extrem hohe Millionensumme für neue Radwege in Peru ausgegeben wurden. Nur mal so als Beispiel. Unser Sozialsystem ist komplett überlastet. Die Anzahl der Rentner, die zur Tafel müssen, um überleben zu können, ist ebenfalls auf einem Rekordhoch. Und das Wirtschaftswachstum von Deutschland ist im internationalen Vergleich auf dem vorletzten Platz. Sogar Russland, das ja angeblich unter Sanktionen leidet, ist deutlich vor Deutschland. Dazu passt auch die aktuelle PISA-Studie, bei dem ebenfalls Deutschland immer weiter abrutscht. Apropos Demokratie, du kennst sicherlich die GEZ-Zwangsgebühr, ja? Eine Gebühr, die zwangsläufig fällig wird in einem demokratischen Land. Und deswegen ist eben immer die Frage, naja, wenn es tatsächlich eine Demokratie geben würde, eine echte Demokratie, warum bezieht man den Bürger, den Wähler, den Steuerzahler bei wichtigen Themen entsprechend von Umfragen nicht mit ein? Wie zum Beispiel bei dem Thema Waffenlieferungen in die Ukraine oder nach Israel. Warum gibt es keine Umfragen zur Flüchtlingspolitik? Und warum gibt es auch innerhalb der Demokratie keine Bemühungen der verantwortlichen Regierung, zum Beispiel die Nord Stream-Sprengung endlich mal aufzuklären? Und zu guter Letzt, in einer Demokratie könnte man ja auch jetzt mal ganz aktuell über die Zufriedenheit der Politiker diskutieren. Und wenn man hier feststellt, dass es da extreme Ungereimtheiten gibt, also laut Statistik ist wohl Bundeskanzler Olaf Scholz mit Abstand der unbeliebteste Kanzler, den Deutschland je hatte, gefolgt von Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Warum gibt es hier in einer Demokratie keine Volksabstimmung in Bezug zum Thema Neuwahlen? Und jetzt mal im direkten Vergleich hier in den Vereinigten Emiraten, wo es ja bekanntlicherweise keine Demokratie gibt, sieht das Ganze in der sogenannten föderalen Monarchie wie folgt aus. Wir haben hier eine klar kontrollierte Einwanderungspolitik. Das heißt, ohne Pass, ohne Fingerabdruck, ohne Medical Test, den du bestehen musst, kommst du hier gar nicht rein. Der nächste Punkt ist, es gibt nur drei Möglichkeiten, wie du hier dauerhaft ein Visum erhalten kannst. Möglichkeit Nummer eins ist, du kommst als Angestellter mit einem gültigen Arbeitsvertrag in das Land. Bist du länger als 6 Wochen arbeitslos, musst du das Land wieder verlassen. Möglichkeit Nummer zwei, du bist Investor. Das bedeutet, du kaufst eine Immobilie von etwa 200.000 Euro aufwärts. Dann bekommst du ebenfalls ein sogenanntes Investorenvisum. Oder Punkt Nummer drei, du gründest hier eine Company, eine Firma und bekommst dementsprechend eine Business-Lizenz, die wiederum eben mit deinem Visum verbunden ist. Das heißt, die Einwanderungspolitik ist hier ganz klar darauf ausgelegt, dass es bewusst kein Sozialsystem gibt, bei dem du den Staat quasi auslutschen kannst bis zum geht nicht mehr, sondern hier geht es ganz klar um den Wettbewerb und das Leistungsprinzip. Und da das allgemein bekannt ist, kannst du auch mal davon ausgehen, dass natürlich, na, sagen wir mal, bestimmte Zielgruppen gar nicht erst versuchen, hierher zu kommen. Denn wenn ein Staat dir nicht die Kohle bis zum Abwinken in den Hintern bläst, hast du natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise einen klaren Filter. Dieser Filter ist übrigens gekoppelt mit der höchsten Sicherheit, der höchsten Sauberkeit und dem höchsten technologischen Fortschritt inklusive einer enorm hohen Lebensqualität und das Ganze dann auch noch fast ohne Steuern. Und das möchte ich einfach in diesem Zusammenhang hier mal vergleichen und auch erwähnen, warum das Thema Mindfuck Nummer 1, die Demokratie ist die beste Rechtsform, die es gibt in einem Staat, warum ich das mittlerweile extremst bezweifle. Apropos Steuern, kommen wir zum zweiten Mindfuck, den ich hatte, nämlich du musst so hohe Steuern bezahlen, um die Infrastruktur, die Bildung, die Sicherheit und die Entwicklung sowie den Fortschritt eines Landes aufrecht zu erhalten. Auch das habe ich immer geglaubt, denn wir sind ja in das klassisch deutsche Steuerrecht hineingeboren oder wenn du aus Österreich zuhörst oder aus welchem Land auch immer, jedes Land hat sein eigenes Steuersystem und ich bin einfach ganz klassisch damit aufgewachsen, dass du im Schnitt mindestens 40% Steuern zu bezahlen hast und im Angestelltenverhältnis dir verschiedene Steuererhöhungen ja auch sofort vom Gehaltszettel abgezwackt werden. Auch hier musst du ja wieder zwangsweise, Thema Demokratie, in das Sozialsystem einzahlen, beispielsweise in die Rentenkasse, die eigentlich so gut wie pleite ist. Aber interessiert natürlich den Staat nicht, die Steuern sind trotzdem fällig. Schauen wir uns das Ganze mal in Deutschland an, nämlich im Jahr 2023 beliefen sich die gesamten Steuereinnahmen laut Statistik innerhalb Deutschlands auf etwa 916 Milliarden Euro. Und das stellt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr dar und umfasst die Steuereinnahmen, ja, die letztendlich der Bund, die Länder und die Gemeinden kassieren. So, das heißt, in den letzten drei Jahren hat Deutschland erhebliche Summen im Gegenzug für verschiedene internationale Verpflichtungen, wie sie das nennen, ausgegeben. Hier gebe ich dir mal ein paar Zahlen an die Hand, was mittlerweile zu den größten Steuerausgaben Deutschlands gehört, wie zum Beispiel die ODA. ODA steht für Official Development Assistance, auf Deutsch Entwicklungshilfen. Das heißt, Deutschland hat seine Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit kontinuierlich mit anderen Ländern erhöht, wobei 2022 noch etwa 33,9 Milliarden Euro ausgegeben wurden. Und da kommen wir zum nächsten Bereich, nämlich die sogenannten EU-Beiträge. Auch hier leistet Deutschland natürlich erhebliche Summen, die zum EU-Haushalt beitragen, unter anderem für die regionale Entwicklung und der gemeinsamen Agrarpolitik. Im Jahr 2022 waren das ebenfalls etwa 38,2 Milliarden Euro. Übrigens, Deutschland natürlich als Vorbild ist hier der größte Geldgeber innerhalb der EU. Und letztes Beispiel, die Unterstützung für Geflüchtete in Deutschland. Da kennst du sicherlich das Thema mit der Ukraine. Auch hier fließen natürlich extreme Summen in dieses Land, beziehungsweise umgekehrt kommen natürlich auch viele Ukrainer nach Deutschland und kassieren irgendwelche Unterstützungsgelder in unfassbaren Höhen, obwohl sie nie einen einzigen Euro in das Sozialsystem eingezahlt haben und de facto heute auch gar kein EU-Mitgliedstaat sind. Das lassen wir einfach mal so stehen. In dem Zusammenhang möchte ich gerne auf etwas hinweisen. Und zwar gab es vor kurzem eine Pressemeldung, bei dem festgestellt wurde, dass die Entschädigung für das überflutete Ahrtal jetzt nach drei Jahren Prozess insgesamt abgelehnt wurde. Und auch hier jetzt mal der Vergleich. Wir hatten ja vor einigen Wochen hier in Dubai, in den Emiraten, einen enormen Sturm inklusive heftige Regenfälle, Überschwemmungen. Vielleicht hast du ein paar Bilder gesehen in der Presse, also die Straßen waren komplett überflutet. Heftige Schäden an Immobilien und so weiter und so weiter. Und jetzt nur mal zum Vergleich, während man in Deutschland drei Jahre an einem Prozess rumbastelt und die Geschädigten aus dem Ahrtal komplett im Regen stehen lässt, hat es hier in Dubai vier Tage gedauert, bis es dann eine Pressemeldung von der Regierung gab, in der man gesagt hat, für sämtliche Schäden, die durch diese Flut verursacht wurden, stellt die Regierung ab sofort allen Immobilienbesitzern und alles, was damit zu tun hatte, ein Hilfsfonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Gleichzeitig, auch hier nochmal ein Vergleich, wurde hier in Dubai der Bereich der Dubai Marina aufgebaut. Das heißt, innerhalb von 13 Jahren hat man hier einen ganzen Stadtteil mit einem 10 Kilometer langen künstlichen See und eine Landschaft aus Wolkenkratzer aus der Wüste gebaut. Innerhalb von 25 Jahren wurde hier die Weltmetropole so interessant gestaltet, dass wir mittlerweile etwa 72.000 Millionäre hier als Einwohner haben. Und wir sind gerade dabei, den größten Flughafen der Welt zu bauen. Der größte TUM der Welt ist schon hier, die größte Mall der Welt ist schon hier. Und das Ganze richtig ohne Steuerzahlung. Klar, mit Lizenzen, mit Gebühren, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, sich an den Investments der Immobilien zu beteiligen. Aber trotzdem hat es Dubai geschafft, ein Magnet für Publikum und Unternehmer zu sein, während beispielsweise in Deutschland alle Leistungsträger flüchten und genau das Gegenteil eher einwandert. Apropos Steuern. Für den Fall, dass du das mal ganz genau wissen möchtest. In Deutschland gibt es den sogenannten Steuerzahler-Gedenktag. Der wird jedes Jahr neu berechnet, um zu veranschaulichen, wie viele Tage im Jahr ein durchschnittlicher Arbeitnehmer arbeiten muss, um seine Steuern und Sozialabgaben an den Staat zu zahlen. Ab diesem Tag quasi arbeitet der Bürger dann rein rechnerisch für sein eigenes Einkommen. So, jetzt pass auf, für das Jahr 2023 fiel der Steuerzahler-Gedenktag auf den 12. Juli. Das bedeutet, dass die Bürger bis zu diesem Tag gearbeitet haben, um ihre durchschnittliche Steuer- und Abgabenlast zu decken. Das heißt, genau genommen, ab dem 13. Juli war es dann endlich soweit und naja, das Geld, was du verdient hast, ist dann in deinem eigenen Portemonnaie gelandet. Das spiegelt übrigens eine durchschnittliche Belastungsquote von 52,7% wider, was bedeutet, dass von jedem verdienten Euro 52,7 Cent in Form von Steuern und Sozialabgaben abgeführt wurden und nur 47,3 Cent zur freien Verfügung standen. Das ist übrigens eine Statistik, die du öffentlich nachlesen kannst. Zum Schluss noch eine kurze Erwähnung. Viele glauben ja, dass wir bei einem Steuersatz von etwa 50% liegen, was aber nicht ganz korrekt ist, und zwar aus einem einfachen Denkfehler. Mal angenommen, du verdienst brutto, zahlst deine Steuern, deine Sozialabgaben und hast ein Nettoeinkommen und hast jetzt, Pi mal Daumen, 40%, 42%, 48% Steuern bezahlt, dann nimmst du diesen 100-Euro-Schein als Beispiel und gehst zur Tankstelle. Bei der Tankstelle tankst du 1 Liter Benzin und hast eine Steuerbelastung von etwa 70%. Ansonsten gehst du in Restaurants, kaufst irgendwelche Artikel, Lebensmittel, was auch immer und hast auch hier meistens eine Umsatzsteuer von knapp 20%. Nochmal auf das Geld, was du ja eigentlich schon bereits versteuert hast. Nur, damit du das einfach mal in Relation betrachtest. Fazit also, zweiter Mindfuck. Es ist ein völliger Irrglaube, dass man extrem hohe Steuern bezahlen muss, um beispielsweise die Infrastruktur, die Bildung, die Sicherheit, die Entwicklung und den Fortschritt eines Landes aufrechtzuerhalten und zu finanzieren. Das ist einfach nicht korrekt. Und Dubai ist übrigens nicht das einzige Beispiel. Es gibt genügend andere Länder, bei denen du ebenfalls deutlich weniger Steuern bezahlen musst. Übrigens, eines der Länder ist Russland. Wenn du dir den Steuersatz in Russland mal anschaust, dann hast du etwa 25% im Durchschnitt an Steuerbelastung. Genauso ist es in Bulgarien oder eben in anderen Ländern, in der Karibik und so weiter und so weiter. Soweit der Einblick zu meinem Mindfuck Nummer 2. Kommen wir zum Schluss zum dritten Mindfuck und das ist das Thema Medien. Ich habe lange Zeit immer gedacht, unsere Medien, wie zum Beispiel ARD, ZDF, die FAZ, das Handelsblatt und so weiter, berichten stets neutral und unabhängig. Spätestens seit Corona sollte eigentlich jedem klar sein, dass ARD, ZDF, der WDR, der NDR und alle anderen öffentlich-rechtlichen GEZ-Zwangskanäle von der Regierung und anderen Institutionen stark beeinflusst und gesteuert werden, und zwar genau über das, was sie im Fernsehen oder im Internet, über Livestreams, über irgendwelche Zeitungen, Nachrichten und so weiter berichten. Hierzu gebe ich dir mal ein konkretes Beispiel. Mittlerweile sollte es bei jedem angekommen sein, dass es derzeit einen Genozid von Israel gegenüber Palästina gibt. Und gleichzeitig haben wir jetzt die Situation gehabt, dass beim Eurovision Song Contest, bei dem eine Norwegerin öffentlich live im TV der ARD einen Satanismus-Tanz inklusive einem Lied vorgeführt hat und sich selbst auch öffentlich als Hexe bezeichnet. Was möchte ich denn damit sagen? Das sind sicherlich Informationen, die du sehr wahrscheinlich im klassischen TV und in den klassischen Medien innerhalb von Deutschland nicht mitbekommst. Wenn du das aber mal googelst, beide Themen, dann wirst du sehr viel andere Informationen erhalten, einfach aus dem Grund, weil die Information, die du gerade von mir bekommen hast, in Deutschland aber nicht gewünscht ist. So, gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Und zwar schauen wir uns mal die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland an. Im Jahr 2023 generierten diese Einnahmen von etwa 8,1 Milliarden Euro, überwiegend durch die GEZ-Rundfunkbeiträge, die halt eben von jedem Haushalt gezahlt werden müssen. Die Einnahmen finanzieren die ARD, die ZDF und ja, das Deutschlandradio, und das Ganze wird dann dementsprechend verteilt, natürlich auch an die Angestellten der jeweiligen Medienkanäle, und der Chef zum Beispiel vom ZDF, der Thomas Bellut, kassiert jedes Jahr knapp 400.000 Euro Bruttojahresgehalt. Schauen wir uns mal im nächsten Schritt an, warum ist das eigentlich so? Warum ist es in Deutschland kaum noch möglich, freie Informationen von unabhängigen Medien zu erhalten? Ganz einfach, wenn du dir mal anschaust, was sind denn die größten Medienverlage in Deutschland, dann haben wir da unter anderem die Bertelsmann-Gruppe, wir haben Axel Springer, wir haben den Hubert Burda Verlag, wir haben die Funke Mediengruppe und wir haben die Bauer Media Group. Und die Haupteinnahmequellen dieser Verlage stammen eben aus den Verkäufen ihrer Publikationen und digitalen Angeboten, ihre Werbeeinnahmen und zum Teil eben auch aus Abonnenten, Lesern zum Beispiel. Ja. In Deutschland spielen eben auch staatliche Subventionen und Werbeausgaben eine große Rolle, vor allem eben in spezifischen Bereichen wie zum Beispiel der Kulturförderung und medienübergreifenden Projekten. So. Frage ist jetzt an dieser Stelle, inwiefern erhalten diese Unternehmen eigentlich Gelder und finanzielle Mittel und Unterstützung aus dem Ausland? Und wie heißen diese Firmen? Denn was viele gar nicht wissen ist, dass deutsche Medien überwiegend von ausländischen Unternehmen in der Hand sind. Das heißt, die großen deutschen Medienunternehmen erhalten oftmals finanzielle Mittel, finanzielle Unterstützung aus dem Ausland in Form von Investitionen, Kooperationen oder durch den Vertrieb irgendwelcher Produkte oder Dienstleistungen auf in dem internationalen Markt. Und hier gibt es beispielsweise, um mal ein paar Beispiele zu nennen, der Axel Springer Verlag. Der Hauptinvestor dieses Verlages ist der amerikanische Private Equity Fonds KKR. Und naja, hier hat letztendlich der Axel Springer Verlag einen Großteil an dieses Unternehmen verkauft. Der Besitz oder die Hauptanteile halten zwar immer noch die Familie Springer und der Vorstand, aber durch die Beteiligung ist natürlich hier durch die KKR, ein amerikanisches Unternehmen, die Interessen aus den USA erheblich vorhanden. Genauso ist es bei der Bertelsmann-Gruppe. Auch hier ist es ja mittlerweile ein globales Unternehmen mit zahlreichen Unternehmenseinheiten. Wir haben unter anderem die RTL Group und Penguin Random House. Auch das ist beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen. Bei Burda ist das nicht anders. Auch hier sind verschiedene Unternehmen mit beteiligt und ich könnte jetzt einfach so weitermachen, wie ich es gerade erklärt habe. Fazit daraus ist schlussendlich für dich: Alle die hier genannten Unternehmen erhalten natürlich indirekte Unterstützung durch internationale Werbeeinnahmen und Partnerschaften mit anderen globalen Medienkonzernen. Und diese finanziellen Verflechtungen sind oft Teil der, ja, sagen wir mal, normalen Geschäftstätigkeiten und die strategischen Ausrichtung dieser Unternehmen, um global an den Märkten, naja, die nennen das wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet, wenn du dir das mal genau anschaust, hast du einfach einen klaren Überblick, dass die Medien in der heutigen Zeit alles andere als unabhängig berichten, sondern auf eine gewisse Art und Weise sogar vordiktiert bekommen, in welchem Bereich sie ja gewisse Nachrichten, Neuigkeiten, News verbreiten sollen. Und ich fand es super spannend, in der Corona-Krise sich das anzuschauen. Da gibt es mittlerweile auf YouTube, gibt es ja Videos, wo beispielsweise 20 Nachrichtensender aus Europa und den USA gleichzeitig fast identisch das gleiche Wording benutzen, wenn es um Neuigkeiten innerhalb der Corona-Politik ging. Und das Gleiche beobachten wir jetzt gerade wieder im Beispiel von Israel und Palästina. Auch da kannst du exakt genau sehen, was hier eigentlich vorgeht. Und das ist mein Fazit eben aus der heutigen Podcast-Folge. Ja, diese drei extremen Denkfehler, nämlich Demokratien, Steuern, freie Medien, herrschen eigentlich in dieser Form, wie man uns das eigentlich mal, ja, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise angeboren hat, so wie es ursprünglich gedacht war, so ist es heutzutage leider nicht. Und deswegen gebe ich dir den Tipp, öffne deine Gedanken, öffne deinen Blickwinkel und sei einfach mal auf eine gewisse Art und Weise selbstkritisch, indem du das System hinterfragst, in dem du dich selber befindest, um vielleicht mal Ausschau zu halten, ob es nicht Alternativen gibt, die dir vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ein ganz anderes Leben, einen ganz anderen Lifestyle, eine andere Sicherheit und natürlich auch andere Möglichkeiten darstellen, als beispielsweise jetzt in Deutschland, in Österreich oder in Europa stattfindet. Soweit mein heutiges Feedback zu meinen drei größten Mindfucks. Und ja, das Realisieren innerhalb der letzten drei Jahre, was ist hier eigentlich schiefgelaufen im Bereich unserer Demokratie, unserer Steuerthemen und den Medien. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, hoffe, dass da einiges für dich mit dabei war, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist und wünsche dir in diesem Zusammenhang eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.